In ihrer verdienten Sommerpause nahmen unsere Filmkritiker einen erholsamen Urlaub in einem nahen Hotel. Unbeirrt, fröhlich und ohne auch nur einen Gedanken an schlechte Filme zu vergeuden, genossen sie die freie Zeit. Doch die Ruhe war nur ein kurzes Vergnügen. Paranormale Sichtungen nahmen zu und scheinbar hatte sich ein arglistiger Geist in das Etablissement eingeschlichen. Der Hotelchef bat die Filmfreunde um Hilfe. Sie machten sich gleich daran, dem Spuk ein schnelles Ende zu setzen.
Wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch.
Haben Sie es gesehen? Was ist es?
Wir haben es!
Was ist es? Gibt es noch mehr davon?
Sir, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen gefokusten, nicht-terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst nennen und einen echt ekelhaften dazu.
Und nun lassen Sie uns ernsthaft reden. Also für das Einfangen haben wir eine Gebühr von 4 Riesen zu berechnen. $4,000 dafür. Aber wir haben unsere Sonderangebotswoche für Protonenladungen und Lagerung der Bestie und so kommen die Kosten nur auf $1,000, glücklicherweise.
$5,000? Ich hatte keine Ahnung, wie teuer das ist. Ich werde das nicht zahlen.
Das macht nichts. Wir können es sofort wieder da reinbringen.
Ja, selbstverständlich können wir es da wieder.
Nein. Also gut, was Sie wollen.
Danke vielmals.
Danke sehr. Ich hoffe, dass wir Ihnen irgendwann mal wiederhelfen können. Aus dem Weg, Leute. Hier kommt der vollbewegliche Klasse 5 durch.
Das Filmmagazin. Vom Campus Radio Dresden.
Hallo, mein Name ist Aaron Gilbert, Doktor der Teilchenphysik. Das Zeug ist überall rein, übrigens, in jede Ritze, sehr schwer rauszuwaschen. Wir haben unser ganzes Leben dem Studium des Paranormalen gewidmet. Und jetzt gibt es Sichtungen in der ganzen Stadt. Da draußen brauchen Menschen unsere Hilfe. Holzman, du bist eine brillante Ingenieurin. Oh. Aaron, niemand ist besser in Quantenphysik als du. Das mache ich immer. Ich trete dem Club bei. Ich kenne New York. Aufgenommen.
Hallo. Ich komme wegen dem Job an der Rezeption.
Hi. Du bist eingestellt.
Hallo.
Herzlich willkommen zum neuesten Filmmagazin.
Ja, heute geht es zwar nicht um Ghostbusters direkt, denn genau das habt ihr nämlich gerade gehört. Aber es geht um ein, naja, sagen wir mal, verwandtes Thema.
Ja, also man kann es davon sehr gut ableiten von diesem Film.
Denn heute geht es um Frauen. Heute geht es um die Ladies im Film.
Ein Thema, was eigentlich immer wieder bei uns aufgekommen ist, mehr oder weniger bei den Diskussionen hier beim Filmmagazin oder davor oder danach dann. Deswegen haben wir uns mal gedacht, dieses Mal ist es das Hauptthema. Und dazu haben wir uns auch eine Expertin eingeladen, die sich mit feministischen Filmtheorien auskennt. Frau Heike Klippel nämlich.
Ganz genau, mit der werden wir ein bisschen allgemeiner sprechen, über die Entwicklungen der Frauen im Film, über die feministische Filmtheorie, also die wird uns da ein paar Dinge erzählen und ob sich da in den Jahren was getan hat, ob wir heutzutage besser dran sind als vor 50 Jahren, wir sind uns unsicher. Und ansonsten widmen wir uns natürlich auch 3 Filmen, die wir angeschaut haben zum Thema.
Genau, wir haben uns auf dem heimischen Sofa gemütlich gemacht, haben die Rolles runtergezogen und uns für 3 Filme entschieden, die auch Frauen in den Vordergrund gestellt haben, nämlich Wüstenblume, Don John und Suffragette, glaube ich. So spreche ich das jetzt aus.
Du hast das voll gut ausgesprochen, ich finde das okay. Ja. Weil wir haben vor der Sendung schon eine halbe Stunde überlegt, wie man es jetzt richtig ausspricht. Falls ihr es besser wisst, könnt ihr uns ja auch korrigieren. Fangen wir erstmal mit den Filmnachrichten an, um euch up to date das Neueste hier zu bringen. Und danach geht es wie immer mit dem Interview weiter.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Stan Lee wird zum Geheimagenten. Nach unzähligen Kurzauftritten wird Comic-Mastermind Stan Lee nun endlich selbst zur Hauptperson. Das US-Magazin Hollywood Reporter berichtet, dass sich 20th Century Fox die Rechte am Leben des mittlerweile 93-jährigen Autoren gesichert hat. Allerdings werden wir keinen normalen Biografiefilm sehen, sondern stattdessen eine Spionagegeschichte. Die Produzenten wollen die Art und Weise von Filmen wie Kingsman und der alten Roger Moore-Bonds kreuzen. Wie das dann genau aussieht, bleibt noch ein gut behütetes Geheimnis der Studiobosse. Wir vermuten, satirischer Grundton, charmante Helden und ganz wichtig, explodierende Köpfe. Stan Lee war einst der jüngste Comic-Redakteur, der je bei Marvel gearbeitet hat. Während seiner Zeit schuf er die Figuren Spider-Man, Thor, Hulk oder auch Iron Man.
Bridget Jones geht in die nächste Runde. Gerade läuft in den Kinos der dritte Teil über das chaotische Liebesleben der Britin unter dem wenig klangvollen Namen Bridget Jones' Baby an. Da überraschenderweise auch nach Ansicht der Produzenten ein Kind bekommen nicht unbedingt der Anfang vom Ende des Lebens ist, ist die Filmreihe noch nicht am Ende. Regisseurin Sharon Maguire sagt, es gibt ganz viele Kapitel im Leben von Bridget, die wir noch nicht hatten. Wir dürfen also gespannt sein, wie viele Teile Schokolade zum Frühstück in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen werden.
Harleen Quinzel darf weitermachen. Trotz der schlechten Kritiker- wie auch Zuschauerstimmen wird das Suicide Squad fortgesetzt. Ob dies mit einem zweiten Teil geschieht, ist noch ungewiss. Eine Figur aus dem Sprengkommando wird allerdings eine zweite Chance bekommen. Jokers Lieblingsverrückte Harley Quinn. Schauspielerin Margot Robbie steht laut einigen Gerüchten kurz vor der Unterzeichnung eines Exklusivdeals mit Warner Bros. Die Australierin soll dann zusammen mit Warner und ihrem eigenen Studio Lucky Chap Entertainment den Film produzieren. Neben der berühmten Ex-Psychiaterin sollen auch andere Figuren wie Batgirl im Fokus des Spin-offs stehen.
Woody Allen widmet sich dem seriellen Erzählen. Ab dem 30. September 2016 geht Regisseur und Schauspieler Woody Allen auf Amazon in Serie. 6 Folgen lang können wir den New Yorker in die Zeit der wilden 1960er Jahre begleiten. In Crisis in Six Scenes wird die Geschichte einer dysfunktionalen Familie in den 60er Jahren geschildert, die von den Veränderungen der Gegenwart ziemlich verwirrt scheint. Neben Woody Allen als Familienoberhaupt wagt sich Miley Cyrus hoffentlich ohne ihre Zunge vor die Kamera.
Jenke-Experiment nicht zu hart fürs Fernsehen. RTL-Zuschauer schreckten vor einigen Wochen vor dem Empfangsgerät zusammen. Nein, Schwiegertochter gesucht wurde nicht verschoben. Der Reporter ohne Grenzen Jenke von Wilmsdorf schmiss sich nur allerlei illegale Substanzen ein. 2,5 Millionen Menschen sahen ihm dabei zu, wie er Ecstasy, LSD, Speed oder auch Ritalin ausprobierte und anschließend die mannigfaltigen Wirkungen und Nachwirkungen durchlebte. Die verantwortliche Medienanstalt in Hannover prüfte nun den Vorwurf der Jugendgefährdung. Das Fazit der Zuständigen: Drogenkonsum wird nicht verherrlicht, sondern eingeordnet, um vor den zerstörerischen Konsequenzen zu warnen. Somit haben doch irgendwie alle gewonnen.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick
hinter die Kulissen.
Von einem Shitstorm sprach man, als bekannt wurde, dass der Reboot von Ghostbusters aus einem gänzlich weiblichen Cast bestehen würde. Lag der Aufschrei tatsächlich am Geschlecht oder doch an den Fans, die lieber Dr. Venkman oder Dr. Stans wieder auf der Leinwand gesehen hätten? Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 waren gerade einmal eine von 5 Personen Hauptdarstellerin in den 100 finanziell erfolgreichsten Filmen des Jahres. Wir möchten heute einen Blick werfen auf die Beziehung von Frauen und Film. Dabei hilft uns Frau Dr. Heike Klippel. Sie ist Mitherausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Frauen und Film und ist aktuell Professorin für Geschichte und Theorie des Films an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Schönen guten Tag, Frau Klippel.
Guten Tag.
Würden Sie dem zustimmen, dass Frauen, eine wenig wichtigere Rolle einnehmen?
Naja, da gibt's ja nichts zuzustimmen oder abzulehnen, denn die Zahlen liegen ja vor. Das gibt diese Studie von Martha Lawson, die sagt, dass in den 250 Filmen mit dem größten Kassenerfolg aus 2015 bei 9% führten Frauen Regie. Und das Publikum, 57% des Publikums dieser Filme sind wiederum Frauen. Und wenn man dann weiterschaut, Drehbuchschreiber, Produzenten, Cutter, dann hat man Zahlen um 20%. Und bei den weiblichen Rollen, das ist auch nach wie vor so, dass ungefähr 30% aller Sprechrollen weibliche Rollen sind und der Rest sind männliche Rollen. Und dann gibt's noch einen kleinen Unterschied. Wenn Frauen die Regie geführt haben, dann hat man ungefähr 37% aller Sprechrollen weiblich und in Filmen, bei denen Männer Regie geführt haben, 28%. Ne, da gibt es ja nichts zu diskutieren, das sind ja einfach Fakten.
Können Sie sagen, welche Rollen dann Frauen häufig in den Filmen wahrnehmen? Also ist das immer nur diese ein, zwei klassischen, die die Frau Damsel in Distress sozusagen, die auf ihrem hohen Turm sitzt und gerettet werden muss? Oder welche Rollen sind denn da so die typischen klischeehaften Frauenrollen?
Das kann man nicht so unbedingt sagen, das hängt vom Genre ab, ne? Und in der Filmgeschichte ist es ja so, das ist ja auch das, womit die feministische Filmtheorie argumentiert hat, kann man sagen, dass die Frauenrollen letztlich das repräsentieren, was man sozusagen als nicht männlich zusammenfassen könnte. Das heißt, Frauenrollen sind jetzt nicht dafür da, um Frauen in der tatsächlichen Welt darzustellen, sondern um Nichtmännlichkeit, ne? Die sind schmal, die sind klein, die sind meinetwegen schwächer, sie sind passiv, sie sind glatt und was weiß ich nicht was alles, ne? Das sind ja jetzt alles Sachen, die auf tatsächliche Frauen nicht zutreffen. Und das Ergebnis war, dass eigentlich Frauenrollen oder die Repräsentation von Weiblichkeit dazu dient, dass sich da so eine Art Gegenbild sammelt, was dann natürlich wieder als attraktives Gegenbild besetzt ist. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion dieser weiblichen Rollen, dass sie oft für Körperlichkeit einstehen und für also dafür, um als Bild sozusagen um ein attraktives Bild zu produzieren, ne? Während der männliche Held dann durch die Gegend springt und schießt und weiß ich nicht was, da ist es nicht so, dass sein Körper, sein Gesicht jetzt dazu dienen, unbedingt ein attraktives Bild zu erzeugen. Und welche Rollen, das kann man ja so allgemein jetzt nicht sagen. Also jetzt im neueren Kino gibt's ja auch in den Action-Genres immer mal wieder Frauenrollen, in denen die halt kämpfen, sind natürlich viel weniger als Männerrollen. Ob das jetzt irgendwas Positives darstellt, ist auch dahingestellt, ne? Aber diese Verbindung zu Körperlichkeit und Sexualität ist nach wie vor doch stark.
Jetzt haben Sie ja selber schon kurz angesprochen, dass es heute schon ein bisschen mehr gegen weibliche, also in die Richtung weiblicher Hauptrollen gibt. Würden Sie sagen, kann man eine Entwicklung absehen über die Jahre, so der weiblichen Rolle?
Also da hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Warum sollte sich in der Zukunft was ändern? Wenn wir jetzt Scarlett Johansson haben, die in, was weiß ich nicht, die Avengers eine Kämpferin darstellt, dann bedeutet das ja nichts, ne? Die springt rum in einem knallengen Kostüm und repräsentiert nach wie vor Sexualität, auch wenn die jetzt nicht ausagiert wird, aber allein diese Körperinszenierung steht ja schon dafür, um da so einen Moment von erotischer Attraktion in das Ganze reinzubringen. Und ob was Emanzipatorisches drin steckt, wenn jemand kämpft, das weiß man ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass Frauenrollen so gestaltet sein sollen, dass Frauen das machen, was Männer, männliche Figuren in Männerrollen machen, sondern dass man drüber nachdenkt, was wäre ein emanzipatorisches Kino. Und emanzipatorische Elemente können durchaus auch vorhanden sein, wenn man eher eine konservative Herangehensweise an die Bildgestaltung hat. Und ich bin ja keine Empirikerin, mir liegen ja keine Zahlen vor. Ich weiß, dass das jetzt die Zahlen für 2015 sind. Vielleicht waren die irgendwann noch niedriger, aber ich würde sagen, wenn man in 2015 bei 30% Sprechrollen angelangt ist, was nicht heißt, dass es Hauptrollen sind, dann kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Veränderungen auf dem Weg ist. Oder sowas wie Gleichstellung, ne? Das ist ja ein Witz.
Sehen Sie das jetzt vor allem direkt als Problem des Mainstream-Kinos oder würden Sie das jetzt auch auf andere?
Das bezieht sich erstmal auf das Mainstream-Kino, also auf das, was die großen Kassenerfolge hat, ne? Und für das Nicht-Mainstream-Kino kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, gefühlt ist es da anders, wenn ich dafür keine Zahlen habe, ne?
Können Sie denn mal kurz so paraphrasieren, was sind denn so die Entwicklungen der Frauenrolle in den Jahrzehnten des Films. Gibt es da eine gewisse Entwicklung, kann man das sagen?
Naja, man argumentiert ja nicht mit Frauenrolle, sondern dass der wichtige Punkt der feministischen Filmtheorie seit den späten 1970er Jahren war, ja, dass man sich gesagt hat, man muss davon wegkommen, auf Rollen zu schauen, weil Rolle bedeutet ja, die Figur handelt in dieser und jener Weise, ne? Und macht dieses und jenes, hat diese und jene Funktion in der Narration. Und Narration hat man ja nicht nur im Film, sondern in allen möglichen anderen Medien, in der Literatur, überall. Und das eigentlich Filmische ist ja die visuelle Inszenierung. Und man hat geschaut, zum Beispiel, wenn Figuren als Schauspiel, also als Spektakel ausgestellt sind, dann liegt darin eine Feminisierung, was meistens damit einhergeht, dass diese Figur dann eben auch weiblich besetzt ist. Aber wenn man beispielsweise Männer in Musicalrollen hat, man denkt ja nur an John Travolta, ne, die dann tanzen und die in ähnlicher Weise ausgestellt sind oder zum Spektakel gemacht werden, dann ist damit eine Feminisierung verbunden, auch wenn es eine männliche Figur ist. Und umgekehrt. Das heißt, es geht eher um geschlechtliche Kodierungen bestimmter Inszenierungsweisen. Oder diese sehr wichtige Studie von Carol Clover zum Horrorfilm, die feststellt, dass bei einer bestimmten Variante neuerer Horrorfilme, also von neuer, das gilt jetzt auch schon wieder für die 70er, seit den 80er Jahren Slasher-Filme, dass man da oft am Ende eine Figur hat, die, also eine weibliche Figur hat, die triumphiert und dann die Waffe schwingt, ne? Und in einem der Texas Chainsaw Massacre, da schwingt die quasi dann so wirklich noch die Kettensäge über dem Kopf im Gegenlicht, nicht im ersten, ich weiß nicht mehr welcher das ist. Oder auch Halloween, wo man am Schluss die irgendwie siegreiche weibliche Figur hat. Da hat Clover zum Beispiel nachgewiesen, dass das keine im eigentlichen Sinne Frauenfiguren sind, sondern dass die im Grunde eher was repräsentieren, was so eine männliche, also eine adoleszente Männlichkeit ist. Die haben zum Beispiel merkwürdigerweise nie eindeutige Frauennamen, ne? Die heißen dann Robin oder irgendwie sowas, also Namen, die für beide Geschlechter gelten. Sie sind immer diejenigen, die keinen Sex haben, ne? Da werden ja immer so Teenager umgebracht nach der Reihe. Und immer die Sex haben, das sind eher so die asexuellen oder die androgynen Figuren. Es sind Figuren, die nicht unbedingt sich durch eine außerordentliche Aktivität auszeichnen. Und es sind Figuren, die irgendwie in ihrer geschlechtlichen Identität gebrochen sind, was sich wiederum auch im Monster spiegelt, ne? Insofern ist man eigentlich davon abgekommen zu sagen, es gibt sowas wie, also die Rolle ist wichtig, sondern man muss eher gucken, was ist eigentlich zu sehen? Was sehen wir da? Oder wenn man zum Beispiel sich anschaut, Gentlemen Prefer Blondes, ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern, das ist ein Film aus den 50er Jahren mit Marilyn Monroe und Jane Russell.
Nee,
diese Frauen,
nicht
die sind so so hyperreal dargestellt. Ne? Die treten im Paar auf, das sind Showgirls. Und die sind, also das ist so eine ganz massive Weiblichkeit, die in glänzende, enge Kostüme gezwängt ist und die auf eine bestimmte Weise dann wiederum auch, also wo was kippt, also wo so eine Dominanz auch drin steckt. Das ist ja der Film, der auch diese Szene hat, in der Jane Russell am Swimmingpool so eine, sie singt und sie ist umgeben von Männern, die sollen das olympische Team darstellen, ist natürlich ein Männerballett und die sind alle in beigefarbenen Badehosen, die nur unten am Bein einen schwarzen Rand haben. Das heißt, sie sehen eigentlich nackig aus und die springen die ganze Zeit um sie rum und haben diese hypermännlichen Körper, während sie diesen sehr großen Busen hat, aber letztlich kommen da die Genderzuweisungen wirklich ins Schwimmen, weil diese Männer natürlich das Spektakel sind und die so inszeniert sind, als seien sie nackt und den Russell, die da springen lässt, sozusagen. Ne? Also man muss immer gucken, was sieht man eigentlich? Was ist im Bild? Und natürlich gibt es daneben auch dieses, wenn man jetzt vom Film weggeht, zum Beispiel, wenn man Serien oder gerade Seifenopern anschaut, da kann man feststellen, dass wenn jemand Kaffee macht, es meistens die Frau ist. Na? Dann kann man sagen, da steckt natürlich auch ein repressives Element drin. Da hat man ja auch keine besonderen Inszenierungen, da gibt es ja nicht viel zu sehen. Und da hat man dann eben dieses, dass da immer oder dass Haushaltssachen eher von weiblichen Figuren übernommen werden und so. Ne? Aber das ist jetzt nochmal was anderes als im Film. Und ich denke, man muss auch immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen.
Haben Sie denn noch eine Filmempfehlung, die jetzt ein etwas ausgewogeneres Frauenbild darstellt oder diese Problematik etwas besser da darstellt?
Dieser eine Film, der ja auch wie mit Melissa McCarthy ist, der ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Bridesmaids hieß der. Der hat ein paar sehr unangenehme Szenen auch drin, also so ein bisschen so ein widerlicher Humor an manchen Stellen. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe den vor ein paar Jahren im Kino gesehen, ist das schon ein bisschen ein anderer Ansatz. Das ist natürlich auch ein reiner Frauenfilm, ne? Also das sind fast im Grunde eine durchgängig weibliche Besetzung. Und ein Film, der nach wie vor ja als einer gilt, der wirklich, wo wirklich versucht wird, was anderes zu zeigen, ist In the Cut, ne, mit Meg Ryan. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt. Ich bin ziemlich sicher, dass es Meg Ryan ist und Mark Ruffalo. In diesem Film ist so eine ganz interessante erotische Beziehung zwischen einer Frau und einem Polizisten inszeniert. Also das war wirklich ein interessantes Beispiel für einen Film, der einen anderen Ansatz hat, sowohl in der Inszenierung wie auch, wenn man jetzt auf die Rollen schaut. Na?
Also wären das auf jeden Fall zwei Filme, die man sich noch anschauen könnte und mal ein bisschen genauer auf die filmische Umsetzung des Ganzen schauen könnte.
Ja, In the Cut ist auf jeden Fall viel interessanter. 2003. Der hatte einen relativ absurden deutschen Titel, In the Cut, wenn Liebe tötet.
Okay.
Das klingt natürlich super peinlich. Ne?
Das ist dann immer das Problem mit den Übersetzungen der Titel. Ne?
Ja. Aber das ist in der Tat ein interessanter Film, wo auch versucht wird, diesem Thema der Sexualität eine andere, also das einfach ein bisschen von einer anderen Seite anzugehen.
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für die Empfehlungen. Wir sprachen mit Heike Klippel über Frauen in Film. Ich bedanke mich nochmal für das Interview und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich bedanke mich auch.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden.
Filmkränzchen.
So, wir klimpern jetzt wieder mit den Kaffeetassen, denn wir sind beim Kränzchen angekommen. Mm-hmm. Das heißt, jetzt wird es furchtbar gemütlich.
Intellektuell.
Ja, und höchst intellektuell. Deswegen spreize ich auch den kleinen Finger so weg, während ich Kaffee trinke.
Ja, und wir sind nicht alleine im Studio, sondern wir haben auch den Männerbeauftragten Ilja bei uns.
Ja, man nennt mich auch den Frauenversteher.
Und Frauenversteher, dann bist du ja perfekt passend zu dieser Runde eingeladen worden.
Ich muss mich, glaube ich, heute echt zusammenreißen, was ich sage.
Ja, also ich glaube, Ilja ist auch der Einzige, der sich den Frauenversteher nennt. Aber egal, dann fangen wir mal lieber mit dem Film an. Und zwar, ich versuche es jetzt richtig auszusprechen, Suffragette. Schauen wir jetzt an.
Unterschätzt niemals die Kraft, die wir Frauen besitzen, unser eigenes Schicksal zu bestimmen. Wir sind nicht angetreten, um Gesetze zu brechen. Wir wollen die Gesetze machen.
Ja, und dort haben wir eine der wichtigen Personen dieser Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die Pankhurst.
Mhm,
ja,
Emmeline Pankhurst.
Die da quasi die Anführerin ist dieser Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass die Frauen ihr Wahlrecht endlich bekommen. Ja, wie hat euch der Film gefallen? Hat's Hat er euch ins Näher gebracht, dieses Thema? Und war er emotional, war er aufregend?
Ich glaube, Ilja sieht so aus, als würde er sich gerne um Kopf und Kragen reden.
Ach, nö. Also wenn man jetzt quasi dieses Gespräch mit der Frau Dr. Klippel betrachtet, es ist, Suffragette ist einfach, oder Suffragette, könnte auch ein Duplo sein. Ich weiß nicht, wie der Film heißt.
Die längste Praline der Welt.
Oh ja, da kommen wir zu unserem Special, ja, unserem Money Shot. ja, also es ist so, wie Frau Klippel das sagte, also man, es ist halt, man stellt Frauen dar, wie Frauen sind, aber dass man halt irgendwie Gesellschaftsstrukturen aufbricht, ist nicht, also ist auch ein historisches Drama, ich meine, da kann man ja auch nicht viel machen, außer das darzustellen, aber es ist, liefert einen schönen Einblick. Ich meine, in Deutschland gab es ab 1918 erst das Frauenwahlrecht.
Nee, das ist sogar ziemlich früh.
Ja, ich wollte gerade sagen, Deutschland war eins der ersten.
Genau, und zum Abschauen war es eins der letzten, glaube ich, Saudi-Arabien. 2015 wurde den Frauen das Wahlrecht versprochen. Also es ist noch nicht mal so weit und wir leben schon in 2016. Um das Thema, glaube ich, zu behandeln, ist es auf jeden Fall interessant und spannend, wie es so also gezeigt wird. Also, dass die Frau wirklich wie so Eigentum ist. Und auch so behandelt wird und halt das, was ihnen zusteht. Also ich meine, heutzutage haben wir ja immer noch Diskrepanzen, aber dass man sagt, dass die Frau nicht wählen darf, ist irgendwie komisch. Also es wäre, als würde ich jetzt, weiß nicht, jetzt zum Beispiel der Anne jetzt in diesem Raum sagen, du darfst jetzt nicht nur moderieren, du bist eine Frau, sorry. So, nach der Devise.
Ja, weil es ja geht ja nicht nur mit dem Wählen einher, sondern sie hat auch keinen Besitz, sie hat auch keinen Anspruch an ihr eigenes Kind. Also da, dieses Wahlen, das ist ja nur ein Ding. Und deswegen, also ich fand sehr interessant, dass der Film sich relativ klein anfühlt dafür, dass er so eine große Bewegung zeigt, weil er sich sehr auf die Hauptfigur konzentriert. Und deswegen, dass es aus ein sehr persönliches Drama daraus macht, aus diesem großen Thema. Was dann auch, also zumindest ist das ganz, ganz schön, dadurch kannst du es sehr gut nachvollziehen, dadurch ist die Hauptfigur sehr, sehr nahbar. Außer natürlich den Nachteil, also es fühlt sich auch sehr klein an, diese Bewegung. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die ganze Frauenbewegung besteht aus 5 Personen. Und wird auch nur von 6 Leuten überwacht von der Regierung, weil es immer die gleichen sind. Also das fand ich ein bisschen schade. Also da vielleicht sind das die geringen Mittel, die sie hatten für den Film, aber er fühlt sich irgendwie kleiner an, als er eigentlich hätte sein müssen.
Also was du da tatsächlich ansprichst, ist was historische Filme ziemlich gerne machen. Nämlich einzelne Personen rauszugreifen, um das eben so ein bisschen nachfühlbarer zu machen und so. Dass man zum einen natürlich eben den Vorteil hat, dass man mehr emotionaler mit dabei ist, aber zum anderen das auch ein bisschen verzerrt. Also zum einen, also für mich ist es auch ein sehr klassisches, so ein historisches Drama. Man sucht sich halt ein sehr wichtiges historisches Thema, also so gerade diese Zeit der Suffragetten, ich weiß nicht, wird es ausgesprochen? Ja, ich hätte jetzt die ganze Sendung damit.
Getten oder Suffras, vielleicht haben die auch so wie
rumkämpfen.
Hools, Suffras, ja, Suffras, nochmal kurz ein Kürzel, die Suffras.
Aber auf jeden Fall ja eine sehr wichtige Bewegung auf jeden Fall war. Und das ist natürlich immer das Problem, ist es jetzt gut dargestellt oder nicht. Man hat natürlich so viel wie möglich versucht mit reinzunehmen, was auch wirklich stattgefunden hat. Also diese Hungerstreiks im Gefängnis und diese Zwangsernährung, ja. Genau.
Dass man sich so eine Kuh hält. Ich weiß nicht, wir haben ja noch einen schönen Ausschnitt, also wie Eigentum das quasi ist. Ich weiß nicht, ob unser Regie, können Sie da kurz mal bitte was einspielen?
Es ist mein Geld. Es ist mein Geld.
Und du bist meine Frau. Dann verhalte dich auch wie eine Frau. Ich habe dir lange freie Hand gelassen, Willis, aber das ist eine Schande.
Danke sehr.
Und komm. Also nur um das jetzt noch mal kurz zu erklären, was da passiert. Das ist, glaube ich, noch relativ am Anfang vom Film, wo die nach so einer Demonstration eben einige festgenommen werden. Und eine der Aktivistinnen scheint halt aus einer wohlhabenden Familie zu stammen. Das heißt, ihr Mann kommt dann und kann sie sozusagen auslösen. Und da wird dann eben dieser Punkt bewusst, dass die Frauen kein eigenes Geld haben, ob sie es, also ja, da rechtlich eben einfach keine Macht drüber haben, obwohl es ja ihr Geld zu sein scheint. Also sprich, auch wenn man erbt, man das nicht selber verwaltet, sondern man ging in der Zeit eben einfach praktisch mit der Heirat vom Besitz des Vaters in den Besitz des Ehemanns über und hatte halt keinerlei Entscheidungsrecht. Also ob man jetzt Suffragette ist oder nicht.
Was ich mir zumindest auch gut vorstellen kann, dass so ein Film, weiß nicht, vielleicht so vor 30, 40 Jahren irgendwie undenkbar war.
Ja, weil wahrscheinlich kein Schüler gesagt hat, ja, das finanzieren wir, weil das irgendwie Thema interessiert ja keinen.
Genau,
was das ist auf jeden Fall
Frauen
wahrscheinlich.
Frauen in Filmen über Frauen, das ist ja
das gar nicht. Aber ich fand ein bisschen schade, dass die Pankhurst, Dass die hat ja quasi einen Auftritt mit Meryl Streep, quasi groß besetzt, als Kaufgrund für die Zuschauer, dass sie sehen, die macht da mit, aber an sich, sie hat eine 2-Minuten-Szene und ich hätte gerne mehr auch von ihr gewusst, weil sie ist ja nun mal der Anführer der Gruppe, der halt auch die Reden schwingt, die halt auch die Massen begeistert. Da hätte ich irgendwie gern mehr gewusst, weil es zeigt ja auch so ein bisschen in der Film, wie sich so eine friedliche Bewegung auch radikalisiert. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade, dass ein bisschen Chancen vertan wurden, das ein bisschen mehr darzustellen. Sie haben schon mal gezeigt, dass es halt auch mal einzelne Personen gibt, die sagen, ja, wir müssen da halt, wir wurden nicht erhört, wir müssen jetzt irgendwann zu diesen Mitteln greifen, Taten statt Worte. Aber irgendwie wäre da, glaube ich, mehr gegangen, dass man mehr diesen Zerfall auch einer Gruppe sieht.
Ich glaube, das ist das, wo es der Film sich ein bisschen einfach macht, aber wahrscheinlich, weil die eben auch zu krassen Diskussionen aus dem Weg gehen wollten, kann ich mir vorstellen, weil gerade Emmeline Pankhurst auch eine sehr zwiespältige Figur ist. Also zum einen, die eben stark dazu, also sehr radikal war und eben auch zur Gewalt sozusagen aufgerufen hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das jetzt nötig war oder nicht, da kann man sich eben echt drüber streiten. Und die dann auch trotz, dass sie eben so lange für die Wahl für Frauen gekämpft hat, das Ganze dann auf einmal so ein bisschen beiseite gelegt hat, als dann der Erste Weltkrieg losging, um dann diesen War-Effort mehr zu unterstützen. Und dann wurde dann die Demonstration und dieser Kampf dafür dann halt auch so ein bisschen wieder hinten dran gelassen, weil der Kampf gegen Deutschland dann erstmal wichtiger war, so nach dem Motto.
Deutschland ist immer wichtiger.
Auf jeden Fall.
Immer.
Für oder gegen.
deswegen ist es, glaube ich, einfacher, so einen Film dann nicht um solche sehr
schwierigen Fragen
schwierigen Personen drehen zu lassen, sondern eben dann einfach den Punkt rauszupicken, in dem sich ja zumindest heute der Konsens erstmal einig ist, nämlich, na, dass Frauen auf jeden Fall wählen sollten und dass das halt wichtig war.
Es gab nämlich so einen schönen Dialog auch mit der Hauptperson und einem der Regierungsbeauftragten, die sich dann darüber gestritten haben, ob jetzt Gewalt halt ein Mittel sein sollte, um diese Bewegung voranzubringen. Das fand ich eigentlich damit am spannendsten, diese zwei Positionen zu sehen. Eine sagt, nee, Gewalt sollte nicht die Lösung sein und man muss die Gesetze befolgen. Und die andere sagt, nee, die Gesetze sind aber so, wie sie jetzt sind, halt schlecht und ich muss sie ändern. Das sind meine einzigen Mittel. Und da ist echt schade, dass da ein Film sich wirklich darum rumschlängelt, eine wirkliche klare Antwort zu geben, was er davon hält.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil eigentlich hat der Film ganz gut gezeigt, dass es halt ein sehr, dass es ein Thema ist, was eben auf alle möglichen politischen Diskussionen und Streits eben auszuweiten ist, jetzt nicht nur auf das Wahlrecht für Frauen, auf andere politische Kämpfe für irgendwas anderes, sei es jetzt Unabhängigkeit für irgendwas oder so. Und man hat das halt so ein bisschen Larifari dann so ausfranzen
vorbeigehen,
lassen.
Ja.
Weil wahrscheinlich 3 Stunden Film hätte sich niemand dann angeguckt, an die über Frauen.
Oh, wenn er gut gemacht gewesen wäre.
Ich fand ihn durchaus Epos. Spannend, weil das ist ein schöner Einblick, der quasi nochmal so in die Geschichte wirft. Und obwohl das Krasseste fand ich eigentlich, dass es so gar nicht weit her ist. Also gerade mal 100 Jahre, wenn überhaupt.
Ja, also wenn nicht sogar weniger, ja.
Und so, was heutzutage so selbstverständlich ist, was vor nicht mal 100 Jahren irgendwie nicht mal ansatzweise da war.
Ja. Auch diese Ansichten halt, dass es auch eine Schande ist, wenn die Frau sich und so benimmt und dann reden die Leute in den Gassen und das darf ja alles nicht sein. Da kriegt man schon, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie damals die gesellschaftlichen Strukturen damals, wie die aussahen. Also da bietet der Film zumindest einen sehr ansprechenden Einblick und hat auch sehr gute Schauspielerinnen. Hat da auch mit die Creme de la Creme der Hollywood-Riege, die man da also größtenteils genommen hat. Deswegen, das lohnt sich auch, den mal aus der schauspielerischen Sicht ihn anzusehen.
Ja, also es ist jetzt keine trockene, langweilige Geschichtsstunde. Ich fand es auch durchaus ganz unterhaltsam. Klar ist es dann eben, es ist halt ein Mainstream-Geschichtsepos, ne? So ist es halt. Und da kann dann auch nicht alles irgendwie 100%ig detailliert und genau sein. Aber schade, dass die der Diskussion ein bisschen aus dem Weg gegangen sind.
Ja, kommen wir nämlich jetzt zu einem anderen Film, der ebenfalls ein wichtiges und schlimmes Frauenthema anspricht, nämlich Verstümmelung, und zwar in der Wüstenblume.
So, dann gehen wir bis zur Couch. Na komm. Nein, grauenvoll. Zieh die aus! Oh Gott, was versteckst du unter deinem Zelt? Fett? Zellulitis? Die buchen nie wieder bei mir, wenn ich den Orangenhaut schicke. Kleid hoch. Heb dein Kleid hoch. In einer halben Stunde hast du einen Castingtermin. Wenn du nicht willst, dass es dein letzter ist, heb dein Kleid hoch. Arbeitest du in einem Burgergrill oder sowas? Abartig. Oh, du hast einen richtigen Po. Alles klar, der muss weg. Oh mein Gott, was ist denn mit deinen Füßen? Oh, Marcel! Was hast du denn mit denen gemacht? Sind das Narben? Die müssen wir irgendwie wegkriegen.
Genau. Das geht hier jetzt nämlich um das Model Vares, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und diese Person gab es wirklich. Sie ist von einer Nomadin aufgestiegen zu einem Topmodel und auch zu einer Menschenrechtlerin oder Frauenrechtlerin. Die wurde nämlich ein großes Ungerechtigkeit zuteil. Sie musste eine Verstümmelung in ihrer Kindheit erleben mit 3 Jahren. Und der Film zeigt quasi den Aufstieg von einer armen Nomadin zur Topmodelin.
Also Topmodel. Im Prinzip eine moderne Aschenputtel-Geschichte, kann man so sagen, aber eben eine wahre Geschichte. Also ist biografisch sozusagen.
Ja. Sie hat auch das Buch geschrieben, auf der der Film basiert, Wüstenblume, und wurde auch mit einigen deutschen Geldern auch finanziert.
Unter anderem von, hast du vorhin ja mal verraten.
Till Schweiger.
Dü.
Gut, schön, dass wir das auch geklärt haben. Dann würde ich jetzt auch gerne erstmal so in die Runde fragen, was habt denn ihr so für einen Eindruck von dem Film? Es ist sogar zur Hälfte eine deutsche Produktion oder so? Der Regisseur ist irgendwie Deutsch-Amerikaner oder so.
Also ich muss sagen, mir hat er doch sehr gut gefallen. Der war dafür, dass es so ein recht hartes Thema ist, irgendwie relativ locker leicht, bis zum Ende hin, so die letzten 20 Minuten, da wird das schon echt recht hart, wenn man dann die Verstümmelung auch wirklich sieht. Das ist dann wirklich schwierig mit anzuhören vor allen Dingen, weil da nicht so viel Ehrgeiz gezeigt wird, sondern eher über den Ton das passiert. Aber von da an ist ja wirklich dieses klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, die sehr gut gespielt ist. Und ja, also es ist jetzt kein Film, der sagt, den total umgehauen oder so. Der ist ordentlich.
Der ist ordentlich. Ja. Aber es ist halt so wieder, wir sind mal bei dieser Thematik eigentlich so, wenn du halt die Frauen durch Männer ersetzt hättest, hättest du wahrscheinlich wieder diese gleichen Rollen nehmen können. Also vielleicht wäre es jetzt keine Genitalverstümmelung gewesen oder weiß nicht, vielleicht könntest du jetzt in die heutige Zeit das Ganze transferieren und einen Flüchtling nehmen, der irgendwie nach Deutschland kommt und irgendwie auch so eine ähnliche Thematik erlebt, sage ich mal, und irgendwie Menschenrechtler wird. Also ich finde das halt, ja, das ist halt immer schwierig, was macht dieses Frauenbild aus oder was ist die Frauenrolle? Also es behandelt zwar ein Frauenthema, was auch sehr gut dargestellt wird, aber dass es aber auch also nichts aufbricht, ne? Also sie wird halt Model, sie findet Freunde, weiß nicht, dann sind halt, weiß nicht, dann gibt es dann so eine schöne Szene im Krankenhaus, wo sie dann irgendwie Probleme hat mit dieser Verstümmelung und ist halt zufällig irgendein
somalischer Arzthelfer.
Oder, genau. So, und der halt ihr übelsten da Mist erzählt quasi, dass sie ihr übste Schande ist für die Familie. Also da wird auch wieder, das fand ich zum Beispiel so ein bisschen so ein Aufbruch der Geschichte. Also es gibt dann so diesen Kontrast zwischen dem normalen Arzt, der ja versucht zu helfen, und dann jemanden aber aus diesem traditionellen Bereich wieder stammt, der dann aber auch wieder, ja, sie dann zurückdrängt und sie quasi auch wieder zerstört, sodass man wieder, finde ich, auch filmisch diesen gesellschaftlichen Kontrast auffassen kann. Also das hätte ich mir ja gern sogar ein bisschen mehr gewünscht, als nur diese ganzen Backflashes.
Naja, das Ding ist ja, dadurch, dass das eine echte Geschichte ist, du ja relativ wenig Möglichkeit hast, das so arg zu fiktionalisieren und in eine bestimmte Richtung zu drehen. Also im Endeffekt, ihre Geschichte ist halt nur mal, dass sie Model geworden ist. Im Endeffekt kann man dann halt auch sehen, dass sie so nur so weit geschafft haben, weil sie eben das Glück hatte, sehr, sehr gut auszusehen. Also im Endeffekt, als illegale Einwandererin wahrscheinlich eben, sie hat natürlich Glück gehabt, aber als Flüchtling eben, ne, also man halt echt schwer hat und echt scheiße behandelt wird in dem Land, in das man dann eben einwandert, was hier jetzt gerade London war, glaube ich, also England. Ist halt, ich weiß nicht, ich finde das schwierig zu sagen, ist es jetzt nur ein sexistischer Film, weil sie jetzt Model wird? Weil es ist jetzt auch wieder gemein ihrer Geschichte gegenüber. Das ist
nur das Model. Natürlich, ja, aber man kann ja so ein bisschen spinnen.
Also, das dass jetzt dieses Mode-Business unglaublich brutal und ne, scheiße ist in dem Sinne. Also man eben nur, man ja im Prinzip ist man ja, wenn man es jetzt ganz böse ausdrückt, ein Kleiderständer. Ja. Aber es ist ja jetzt keine Folge Germany's Next Topmodel oder so.
Ist ja auch ganz interessant, weil sie sagt ja auch, ihren Tag, der sich verändert hat, hatte halt sehr was mit ihrem Körper zu tun, aber ihren ganzen Aufstieg macht sie auch durch ihren Körper, ne? Das ist dann so eine Zwiespältigkeit, die sich da sehr, sehr stark zeigt, dass sie da sowohl da großes Leid erfahren hat, aber halt auch das Glück hatte, dass sie so gut aussah, dass sie damit auch wieder aufsteigen konnte.
Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, so richtig erfüllt zu haben, schien sie es ja nicht. Ne? Also sie hat ja dann bewusst sich dazu entschieden, ihre Geschichte in dem Interview zu erzählen und das
dann ist auch noch ein Buch zu machen.
So dann eben daraus weiterzugehen. Gutes, also es war für sie eben ein Absprungbrett. Und auf der anderen Seite wäre es wieder genauso unfair zu sagen, das deswegen zu kritisieren, weil sie jetzt hübsch ist, dass sie so weit gekommen ist, ist halt auch wieder irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Büchse der Pandora, die man dann aufmacht.
Weißt du, was das für eine tolle Geschichte wäre, wenn sie einfach irgendwie, weiß nicht, auf den Bau gegangen wäre und vorher nicht ihr Aussehen genutzt hätte, sondern eher Muskelkraft oder sowas. Und einfach, das wäre so ein Aufbruch, glaube ich, erstmal.
So eine Pippi Langstrumpf-Story, einfach sie kann ein Pferd
hochheben. Genau, zum Beispiel so in die Richtung dieser feministischen Filmtheorie, dass man einfach die Geschichte so, also ja, das ist natürlich eine biografische Verfilmung. Aber
weißt du,
ich denke halt, nach diesem Interview denke ich mal so, was wäre halt so untypisch? Was würde man quasi, dass man zugucken sagt, das ist aber nicht die Gesellschaft, die gerade wiedergespiegelt wird.
Naja, aber weißt du, was du dann wieder machst? Du würdest ja dann damit einfach nur einen Charakter nehmen, der ein weiblicher Charakter ist und ihm dann nur männliche Attribute geben. Und es ist ja dann auch einfach nur so eins auf das nächste übertragen. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja, das ist ja... Gut, ne, also bei Filmen muss man dann immer gucken, wie realistisch ist das jetzt und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es ja so realistisch, wie es sein kann, denn das ist halt eine Biografie. Und das ist nun mal das, was verfilmt wurde. Dann kannst du ja jetzt nicht eine Geschichte aus dem Bau draus machen.
Das ist recht. Also mein Fazit ist einfach, also wenn man, glaube ich, was Feministisches betrachten will, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall besseren Film, um das Thema irgendwie zu behandeln.
Dann kommen wir jetzt zum dritten Film. Da freut sich, glaube ich, Ilja am meisten. Den hat er schon wunderbar als Money Shot betitelt. Don John. This sound gets me hard as a fucking rock. But I don't like to go too fast right off the bat. Yeah, I'd rather work my way into it. So I'll start off with some stills. Then, once I'm getting into it, I start looking for a video. I never actually touch my cock till I find the right clip. Then once I do, goodbye. For the next few minutes, all the bullshit fades away, and the only thing in the world is those tits. That ass. The blowjob, the cowboy, the doggy, the money shot, and that's it. I don't gotta say anything, I don't gotta do anything. I just... fucking lose myself.
So, jetzt sind wir bei dem heißen Scheiß angekommen. Hat uns denn der Film angemacht in irgendeiner Art und Weise?
Ich glaube, er ja schon, der guckt so.
Ich fand ihn total scheiße. Es war lustig, also, weil das Thema, also zumindest gibt ja zwei Themen, finde ich, die er behandelt. Zum einen natürlich diesen Tabuthema Pornografie teilweise. Und das andere Thema ist, wie Frauen dann, also in dem reellen Leben, also dieser Kontrast zwischen was quasi uns quasi Pornografie vermittelt und wie es quasi in der Realität ist. Und das fand ich ziemlich interessant. Also zum einen natürlich diese Pornografie-Sucht, was man halt so erwähnen könnte, war irgendwie schon interessant dargestellt und irgendwie auch gut geschauspielert, weil es war irgendwie so dieser typische Prolet von Joseph Gordon-Levitt da so dargestellt und wie er da aufgepumpt und dass er sich vorbereitet, als ob er da irgendwie, weiß ich nicht, gerade ein 10-stöckiges Haus baut auf seinem Laptop. Und und das Interessante war, dass halt dann, es gab dann zwei Frauenrollen, also einmal Scarlett Johansson oder wie sie
konkret heißt.
Ja. Und Julianne Moore. Und die haben so einen schönen Kontrast dargestellt. Also was es gibt, die eine war eher quasi diese Oberflächliche, die eher an diesen gesellschaftlichen, wie sagt man dann, Norm festhält, also dass für sie war zum Beispiel Pornografie tabu, also das ist ja so disgusting, weil ganz oft hat sie gesagt, disgusting, how can you do that? Und dann gab es dann Julianne Moore, die dann halt eine ältere Frau ist und die halt ein ganz anderes Weltbild hat und dadurch fand ich diesen Kontrast sehr schön interessant. Also am Anfang gedacht, so, okay, irgendwie geht's ja gerade nur um Pornos und irgendwie machen ja die ganze Zeit nur Frauen an und checken die ab und geben dann, oh, das ist eine 8 und der Arsch ist ja nur eine 5 und sowas. Und dann wandelt sich so das Ganze langsam. Das fand ich überraschend interessant. Also bei Netflix hat er, glaube ich, irgendwie 2 von 5 Sternen und wird ihm gar nicht gerecht.
Nein, fand ich nämlich auch nicht. Ist wesentlich besser als das.
Ja, fand ich auch. Ne? Es ist so ein bisschen eine Gesellschaftskritik halt, ne? So eine Kritik an das Oberflächliche. Damit geht's halt, also es geht halt super oberflächlich los und dann denkst du dir jetzt halt so, okay, wie geht das jetzt weiter? Bleibt das jetzt so? Und die werden jetzt glücklich und es ist irgendeine nervige Rom-Com oder so. Aber im Endeffekt ist es ja genau dieses oberflächliche Leben, was halt nicht so genügt, ne? Und es ist halt diese Beziehung, die halt so, sie ist hübsch, er durchtrainiert und man lügt sich halt an und lebt dann so nebeneinander her, um dann irgendwie Familie zu gründen, weil das ist halt das, was man von sich erwartet oder was die Gesellschaft erwartet. Das ist halt, und es funktioniert halt nicht.
Ja, ich muss auch sagen, das war auch das Regiedebüt von Joseph Gordon-Levitt. Also der hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch die Regie übernommen.
Der ist auch geschrieben, glaube ich.
Und auch sogar geschrieben, ja, genau. Und ich finde es wirklich sehr einzigartig, wie er vor allen Dingen den Film inszeniert, weil er, also man, die Figur, Don John sagt gleich zu Anfang des Films, was die 5 Dinge, die ihm wichtig sind im Leben, sein Auto, die Kirche, Pumpen, Frauen. Und du siehst, der Film wiederholt sich quasi ständig, weil ständig zeigt es ja, wie er pumpen geht, ständig, wie er zur Kirche geht.
Immer diese gleichen Bildeinstellungen.
Und immer die gleichen cool gemacht. Bildeinstellungen. Ja, dadurch ist natürlich ist die Gefahr groß, dass er sich irgendwann zu sehr wiederholt und er langweilig wird. Aber dadurch ist er auch irgendwie anders. Also man bekommt das sehr gut mit, dieses Leben von Don John, der sich irgendwie immer um die gleichen 5 Dinge dreht.
Ja, das ist so verändert. Also ich fand dieses Pumpen fand ich so interessant, was mir gerade spontan auch so einfällt. Da geht er erst ja alleine pumpen und da ist er auf sich konzentriert, da labert dann irgendwas in sich hinein.
Ja, was er hier aufgetragen kriegt vom Fahrrad dann seine Ave Maria und was er dann alles.
So, dann lernt er Barbara kennen, quasi diese Oberflächliche, die von Johansson gespielt wird und geht mit ihr dann quasi ins Fitnessstudio und macht seine Stöße da in den Himmel und die sagt irgendwie, was machst du denn da? Und irgendwie fühlst du übelst genervt und gehen die irgendwie auch mal shoppen oder sowas und die haben ein ganz unterschiedliches Level, was die als Leben betrachten.
Ja, die kommunizieren einfach nicht.
So, und irgendwann quasi verändert sich sein Leben und dann geht auch und es ist immer noch diese gleiche Bildeinstellung. Also man sieht so links so eine Tür, da spielen irgendwie Leute
Basketball.
Und genau, und er kommt so einen Gang entlang, genau, und dann spielen Leute Basketball und dann biegt er auf einmal ab. Also du denkst, er kommt dir wieder entgegen, wie in allen anderen Einstellungen. Aber das passiert genau das Gegenteil. Und das fand ich so richtig schön aufzeigbar. Und was, weiß nicht, mich interessiert der Gedanke eigentlich, ob er, der Don John, eigentlich so diese typische dann Frau eher ist in diesem Film vielleicht. Statt, also dass da eigentlich, weil man ja schon unterschiedliche Frauen hat in dem Film, die auch irgendwie Rollen zeigen, auch die Schwester von ihm hat, also die hat, das ist Brie Larson,
ja, noch jetzt
Oscar-Trägerin, ne? Damals, ne, kaum erkannt, hat nur, glaube ich, 3, 4 Zeilen, wenn überhaupt, und die sind aber so bedeutend und interessant gemacht im Vergleich zu, weiß ich nicht, ob der Vater von Don John oder Don John selber, dass es viel mehr wirkt, fand ich, als das, was die männlichen Rollen da tragen.
Also der Film ist sehr gut darin, Erwartungen erst zu erfüllen und sie dann wieder zu brechen, weil du denkst, du hast jetzt einen gewissen Rhythmus sich eingeübt und dann macht er doch was anderes, was du eigentlich denkst. Das ist immer ziemlich cool. Also der ist halt so, wie er beginnt, so ist er nicht zum Schluss. Und das finde ich immer sehr schön. Also er ist sehr abwechslungsreich irgendwie dann doch. Und halt unerwartet irgendwie passieren da Dinge, mit denen du gar nicht gerechnet hast, weil du hast am Anfang gedacht, ja, ich habe die Figur durchschaut, so wie es ist, aber dann ist es doch irgendwie anders.
Ja, stimmt. Naja, packt erst Leute in Schubladen.
Ja, du packst das in Schubladen und dann siehst du halt doch, sie sind doch anders erst. Das ist wirklich, also ich fand dann auch sehr, sehr überraschend halt wirklich, der ist intelligent geschrieben und auch inszeniert.
Also man erwartet ganz anderes, also man, weil der wurde auch beworben, der Trailer hat ja irgendwie einfach nur diese Sexsucht gezeigt, fand ich. Und irgendwie hast du dann angefangen und dachtest, ja, das ist auch so, geil. Aber das wendet sich komplett. Also das ist so, und es bricht so mit den Normen. Also dass jetzt quasi die ältere Frau dann eher die Kifferin ist oder eben irgendwelche coolen Pornos aus den 70er Jahren zeigt. Also diese Gesellschaftsbild vielleicht ein bisschen aufbricht. Also zumindest aus meiner Sicht.
Wie tabuisiert unsere Gesellschaft eigentlich auch immer noch ist. Ne?
Oder wieder wird. Ne? Also ja. Das war auch zum Beispiel so eine schöne Rolle. Ne? Also die Moore ist quasi diese 70er-Jahre-Frau, da ein bisschen, weiß nicht, vielleicht die Hippie-Kultur mitgenommen, offen, aufgeschlossen, interessiert an neuen Sachen. Und dann sind wir aber wieder so quasi USA, ja, Pornoland Nummer 1 mit unglaublichen Milliarden, die da quasi umgesetzt werden. Und da kommt halt diese heiße Schnecke an, die alles hat und super toll ist. Und dann ist sie sagt, du guckst ja Pornos, das ist ja übelst ekelhaft. Aber dass man...
Und ist halt so als ziemlich prüde eigentlich. Genau. Ne? Also total ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich denken würde oder erwarten würde. Deswegen, das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass es auch die Figuren in dem Film, die stellen dann halt auch immer diese Standpunkte da. Also es dreht sich die ganze Zeit um Liebe und wie kann man, was ist das zwischen Menschen, wie kann sich das entwickeln, was gab es da? Also das finde ich auch dann sehr klar dargestellt, dass jede Figur so einen Standpunkt erstmal darstellt und dann sich da halt auch was entwickeln kann.
Ja, es zeigt eigentlich ganz schön die Doppelmoral unserer Gesellschaft irgendwie. Überall ist Sex, aber es will irgendwie trotzdem keiner reden drüber oder keine Ahnung.
Vor allem, dass Frauen halt auch über Sex reden. Also wenn wir bei unserem Thema bleiben wollen würden, können.
Inwiefern?
Finde ich schön. Naja, also die Rolle, die Julianne Moore verkörpert, also dass sie quasi auch das Ganze ein bisschen als Tabu aufbricht. Das ist ja immer der Mann, der über Sex redet und immer, und ich habe Sex mit der und schlaf mit der und das findet er dieses Wort und da wollen die immer keinen Blowjob geben und so weiter. Und dann ist es aber genau andersrum, dass quasi die Julianne Moore, jetzt fällt mir nicht, wie sie in der...
Ich weiß es auch gerade nicht mehr.
Auf jeden Fall die Kontrolle übernimmt. Also nicht er begattet sie quasi, sondern sie begattet ihn dann so.
Und irgendwann vielleicht beide gleichzeitig, das soll ja was Gegenseitiges werden, weil es ja auch immer sehr zeigt, diese einseitige Liebe, die nur von einem ausgeht und verständlich nur einer Erwartung erfüllt haben will und dass sich da halt auch, was irgendwie, weil das einfach nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist ihm dann, dem Joseph Gordon-Levitt, dann war es ihm das wichtig, glaube ich, zu sagen, dass man halt das nicht einseitig betrachten sollte, weil das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen finde ich auf jeden Fall einen schönen Liebesfilm, kann man schon sagen. Er ist natürlich jetzt nicht der romantische Liebesfilm, den es je gab, oder der lustigste Liebesfilm, den es je gab, aber der hat wirklich eine klare Aussage, die er machen will, und die zeigt er wirklich auf sehr abwechslungsreiche und schöne Art und Weise da.
Das ist doch ein gutes Abschlusswort von Martin.
Schöner Money-Shot.
Schöner Money-Shot.
Money-Words sind das dann.
Money-Words, genau. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen bilden.
Ja.
Was ziehen wir aus der Sendung?
Bestimmt 5 Skandale oder so, aufgebrachte Hörerinnen und Hörer.
Ja,
dass vielleicht, das geht. Ne?
Vielleicht schon, ja.
Und dass wir regelmäßig Leute suchen vielleicht.
Vielleicht auch.
Also wer Lust hat, Filme mit uns zu gucken und Professoren von der ganzen Welt zu interviewen, wäre es super spannend, wenn ihr einmal mal bei uns euch meldet.
Genau, für mehr Input in den Sendungen ist immer sehr willkommen, 1, 2, 3. Ansonsten bedanken wir uns natürlich wie immer fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Sendung.
Ja, bis bald.
Tschüss. Auf, ich geh jetzt pumpen.
Das Filmmagazin vom Campusradio Dresden.